Abschnitt 12.5 Umgang mit Belastungen und Stress am Arbeitsplatz. Ressourcen. Für den erfolgreichen Umgang mit Belastungen am Arbeitsplatz, das heißt Reduktion oder Vermeidung von Stress, sind die Ressourcen einer Person entscheidend. Ressourcen sind Faktoren, die den Umgang mit einer Stresssituation erleichtern können. Je nach Stärke der vorhandenen Ressourcen kann das Stressempfinden einer Person verschieden ausgeprägt sein. Wichtige innere, also personale, und äußere, zum Beispiel organisationale und soziale, Ressourcen sind im gedruckten Buch in Tabelle 12.4 in Anlehnung an Richter und Hacker 1998 sowie Semmer und Udris 2007 aufgeführt. Ressourcen können auf drei unterschiedliche Arten wirken. Sie können einen direkten, positiven Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person haben. Das bedeutet, dass die entsprechende Ressource unabhängig von gleichzeitig vorhandenen Belastungen zu einer positiven gesundheitlichen Wirkung führt. In Fällen, in denen die Ressource dem Entstehen von Belastungen entgegenwirkt oder sie dem Belastungsabbau dient, spricht man von einer indirekten Wirkung auf das Wohlbefinden. Eine weitere Möglichkeit ist die Pufferfunktion einer Ressource. Sind ausreichend Ressourcen vorhanden, so können sie der Bewältigung bestehender Belastungen dienen und schädliche Folgen abschwächen. Bei einer geringen Ausprägung dieser Ressourcen würde sich hingegen die Fehlbeanspruchung erhöhen. Siehe dazu Uhlig und Wülser 2012. Eine wichtige personale Ressource, die auch im transaktionalen Stressmodell integriert ist, ist das Coping-Verhalten einer Person. Menschen gehen auf unterschiedliche Art und Weise mit Stress um. Die Bewältigung von internen und externen Anforderungen, zum Beispiel Stress, welche die eigenen Ressourcen übersteigen, wird nach Lazarus und Folkman 1984 als Coping bezeichnet. Es können verschiedene Coping-Arten unterschieden werden, wobei die beiden wichtigsten Bewältigungsarten das problembezogene, instrumentelle und das emotionsbezogene, palliative Coping sind. Beim problembezogenen Coping werden konkrete Aktionen gewählt, um eine mögliche Bedrohung durch Belastungen abzuwenden. So kommt es zum Beispiel zu einer Veränderung der bisherigen Arbeitsstrategie, dem bewussten Aneignen neuer Kompetenzen oder einem offenen Ansprechen von Konflikten. Das emotionsbezogene Coping ist durch Ablenkungs- oder Konsumverhalten gekennzeichnet, zum Beispiel ins Kino gehen, rauchen oder essen. Es handelt sich also eher um eine Emotionsregulation als um direkte Handlungen zur Problembewältigung. Diese Handlungen bringen zwar eine vorübergehende Entlastung mit sich, verändern jedoch nicht die Ursache der Stressempfindung. Modell der Ressourcenkonservierung. Das Modell der Ressourcenkonservierung von Hopfoll 1989 erweitert die Ergebnisse der Stressforschung um den Aspekt des Ressourcenverlusts und um den der Ressourcenstärkung. Die zentrale Annahme des Modells ist, dass Menschen danach streben, von ihnen wertgeschätzte Ressourcen aufzubauen und zu erhalten. Dabei geht der Ressourcenaufbau mit Wohlbefinden und Gesundheit einher. Ein potenzieller und aktueller Verlust vorhandener Ressourcen wird als bedrohend empfunden. In dem Modell wird Stress definiert als Reaktion auf die Umwelt, in der ein Ressourcenverlust droht, ein aktueller Ressourcenverlust auftritt oder auf die Investition von Ressourcen kein angemessener Ressourcengewinn erfolgt. Ressourcen können materielles, zum Beispiel wertgeschätzte Objekte, Lebensumstände, zum Beispiel Partnerschaft, Status, persönliche Merkmale, zum Beispiel Optimismus und Energien, zum Beispiel Wissen, Geld, sein. Zusätzlich können Ressourcen auch Mittel sein, mit denen die für die Person wertvollen Ressourcen erreicht werden können. Nach Annahme des Modells streben Menschen danach, den befürchteten oder tatsächlichen Verlust zur Verfügung stehender Ressourcen auszugleichen, das heißt verlorene Ressourcen nach Möglichkeit direkt zu ersetzen oder durch andere zu kompensieren. Ist dies nicht erfolgreich, das heißt fehlende Ressourcen können nicht ersetzt werden, kann es zu Verlustspiralen kommen. Genauso können Gewinnspiralen entstehen, wenn Ressourcen erfolgreich zum Aufbau weiterer Ressourcen eingesetzt werden. Vorteilhaft an diesem Modell ist, dass es sich mit Situationsmerkmalen beschäftigt, die Ressourcenverlust und somit Stress zur Folge haben. Damit bietet es Ansatzpunkte für Interventionen, wie zum Beispiel das Anknüpfen an die Ressourcen der betreffenden Person. Das Modell lenkt den Blick eher auf Ressourcen statt auf Belastungen. Die Ressourcenorientierung findet sich auch bei aktuellen Personalentwicklungskonzepten und Beratungsansätzen, wie zum Beispiel dem Coaching, wieder. Interventions- und Präventionsformen. Zur Verhinderung bzw. Reduktion von Stress am Arbeitsplatz und von individuellen Folgen, wie zum Beispiel psychosomatischen Erkrankungen infolge von starken Arbeitsbelastungen, wird eine Vielzahl an möglichen Maßnahmen diskutiert. Siehe zum Beispiel Bamberg und andere 1998 oder Schaper 2008. Die Verhinderung negativer Folgen, Krankheitsprävention, die Gesundheitsförderung wie auch andere Maßnahmen, zum Beispiel Stressbewältigung, beschreiben verschiedene Formen der Intervention. Es handelt sich dabei um ein gezieltes Eingreifen, um bei Einzelnen oder auch bei ganzen Gruppen das Auftreten negativer Folgen von Stress zu beheben oder zu beeinflussen. Siehe dazu Hurlmann und andere 2007. Die Interventionsformen können zum Beispiel nach dem Zeitpunkt des Eingreifens, Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention, oder auch nach ihrem Ansatzpunkt, Verhaltens- oder Verhältnisprävention, unterschieden werden. Siehe dazu auch Tabelle 12.5 des gedruckten Buches. Verhaltensprävention. Maßnahmen der Verhaltensprävention, auch personenbezogene Interventionen, zielen vor allem darauf ab, eine Veränderung individueller gesundheitsgefährdender Verhaltensmuster, zum Beispiel Rauchen, ineffektives Coping oder Einstellungen, zum Beispiel Kontrollüberzeugung, herbeizuführen. Das Individuum als eigenverantwortliche Person steht im Mittelpunkt und soll befähigt werden, künftig erfolgreich mit belastenden Arbeitsbedingungen umzugehen. Beispiele für Maßnahmen der Verhaltensprävention sind Trainings zu Zeitmanagement, Kommunikation oder Stressmanagement, Entspannungsverfahren, Rückenschule, Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung sowie Ernährungsberatung. Die Maßnahmen wirken vor allem auf individueller Ebene. Dort sollen sie eine verbesserte Gesundheit oder Leistungsfähigkeit bewirken. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Reduzierung krankheitsbedingter Fehltage erwünscht. Siehe dazu zum Beispiel Lepin 2007, Schaper 2011 und Ulich 2005. Verhältnisprävention. Mit Maßnahmen der Verhältnisprävention, auch bedingungsbezogene Maßnahmen, soll durch eine Veränderung der Lebens- oder Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit Einzelner, von Personengruppen oder von Arbeitssystemen Einfluss genommen werden. Noch stärker als bei der Verhaltensprävention wird die langfristige bzw. dauerhafte Veränderung gesundheitsbeeinträchtigender Verhältnisse fokussiert. Beispiele für verhältnisbezogene Maßnahmen sind Gestaltung der Arbeitsplätze und oder Verbesserung von Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Ergonomie, Lärmreduktion, Gestaltung der Arbeitsabläufe und Aufgaben, zum Beispiel selbstgewählte Pausen, ganzheitliche Tätigkeiten, Autonomie erhöhen und Unterstützung von gesundheitsförderlichem Verhalten der Mitarbeiter durch entsprechende Angebote, zum Beispiel vegetarische Kost oder Vollwertkost in der Kantine, Fitnessstudio im Unternehmen. Die Maßnahmen wirken auf organisationaler, sozialer und individueller Ebene. Erwünschte wirtschaftliche Effekte sind hier neben geringeren Fehlzeiten auch Verbesserung der Produktivität und Qualität sowie geringere Mitarbeiterfluktuation. Eine verhältnispräventive Maßnahme, die vom einzelnen Mitarbeiter selbst initiiert werden kann, ist das sogenannte Jobcrafting. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz bzw. ihre Arbeitsaufgabe aktiv mit- oder umgestalten. Timms und Kollegen 2013 konnten zeigen, dass Jobcrafting positive Effekte auf das Wohlbefinden von Mitarbeitern bei der Arbeit hat. Führungskräfte können diesen Effekt unterstützen, indem sie beispielsweise ihren Mitarbeitern Möglichkeiten aufzeigen, ihren Job in einzelnen Aspekten stärker an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Beurteilung stressbezogener Interventionen. Viele Unternehmen haben sich für die Durchführung stressbezogener Interventionen entschieden, um das Stresslevel ihrer Mitarbeiterschaft zu reduzieren. Siehe dazu Richardson und Rothstein 2008. Im Zuge dessen wurde auch der Evaluation stressbezogener Interventionen in den letzten Jahren relativ viel Beachtung geschenkt. Die Messung der Effektivität dieser Maßnahmen kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Manche Forscher konzentrieren sich auf die Auswirkungen auf den organisationalen Erfolg, zum Beispiel durch die Erfassung der Produktivität, andere wiederum auf individuelle Auswirkungen auf dem psychologischen oder physiologischen Level. Die Ergebnisse jüngerer Meta-Analysen zur Überprüfung stressbezogener Interventionen kommen zu heterogenen Ergebnissen. Siehe zum Beispiel Bamberg und Busch 2006. Stressmanagement-Trainings erweisen sich als besonders effektiv in Bezug auf die Reduktion von Stresssymptomen, Befindlichkeitsbeeinträchtigungen und Förderung der Ressourcen. Weniger effektiv zeigten sie sich unter anderem hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit und Leistung. Entspannungstrainings erwiesen sich gegenüber kognitiv-behavioralen Programmen im Hinblick auf physiologische Variablen und auf zeitliche Stabilität der Erfolge als effektiver. In einer Meta-Analyse von Richardson und Rothstein 2008 erzielten kognitiv-behaviorale Programme zusammen mit alternativen Ansätzen die höchsten Effektstärken, während Entspannungs- und Meditationstechniken hier nur mittlere Erfolge verzeichneten. Studien zu Gesundheitszirkeln, einem Instrument zur Sicherung der Partizipation der Beteiligten, berichten positive Effekte hinsichtlich der Förderung von Ressourcen, der Verbesserung der Gesundheit und der Reduktion von Absentismus. Im Pflegebereich wurden Gesundheitszirkel erfolgreich eingesetzt, um den Umgang mit Multitasking-Situationen zu verbessern. Siehe dazu Bethge und Rigotti 2013. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs. Exkurs: Gesundheitszirkel. In einem Gesundheitszirkel arbeiten Mitarbeiter verschiedener Abteilungen und oder Bereiche eines Unternehmens in Form einer Projektgruppe über einen bestimmten Zeitraum zusammen. Ziele des Gesundheitszirkels sind laut Slesina 1994 die Feststellung von Belastungen am Arbeitsplatz, die Identifikation von Ansatzpunkten zum Belastungsabbau und die Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zwecks Belastungsoptimierung und Ressourcenstärkung. Basis der Arbeit in Gesundheitszirkeln ist zum Beispiel der Gesundheitsbericht der Krankenkasse, das heißt Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten eines Unternehmens, andere betriebliche Analysen oder auch persönliche Erfahrungen der beteiligten Personen. Ein Gesundheitszirkel kann sich zum Beispiel aus Mitarbeitern des Betriebsrats, dem Betriebsarzt, einem Arbeitspsychologen, Führungskräften und weiteren Beschäftigten zusammensetzen. Siehe dazu Uhlig und Wülser 2012. Exkurs Ende. Gesundheitscoaching. Ein interessanter Ansatz, der den Gedanken der frühen Prävention, Primärprävention, mit dem der Selbststeuerung und Eigenverantwortung von Menschen verbindet, ist das Gesundheitscoaching. Coaching, als mittlerweile etablierte Methode der Personalentwicklung fokussiert die individuelle Weiterentwicklung, persönlich und beruflich, von Personen unter Nutzung verschiedener Gesprächstechniken und selbstreflexiver Methoden. Ziel des Gesundheitscoachings ist die Unterstützung im souveränen und gesunden Umgang mit privaten und oder beruflichen Herausforderungen. Der Gecoachte, auch Coachee oder Klient genannt, soll im Verlauf des Prozesses dazu befähigt werden, mit Belastungen in einer gesunden und für ihn zufriedenstellenden Weise umzugehen. Wichtig ist die Selbststeuerung. Der Gecoachte lernt sich selbst zu steuern, das heißt aktiv daran zu arbeiten, die eigene Gesundheit in die gewünschte Richtung zu bringen. Zentrale Aspekte sind die Definition eigener Gesundheitsbedürfnisse, ein selbstbestimmter Lebensstil, Gesundheitsbewusstsein sowie die eigene Stärkung und Aktivierung. Thematische Schwerpunkte im Gesundheitscoaching sind die Analyse persönlicher Ressourcen und Ziele, die Reflexion des individuellen Wertesystems sowie Fragestellungen zu Arbeitsbelastungen und Umgang mit Stress. Siehe dazu Ostermann 2010. Zunehmend taucht das Gesundheitscoaching auch im Rahmen von Konzepten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement auf. Näheres dazu finden Sie im Web-Exkurs Betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement auf www.lehrbuch-psychologie.de. Gesundheitscoaching wird im Einzelsetting, aber auch für kleinere Teams angeboten. Je nach Verankerung, zum Beispiel freiberuflich im Unternehmen oder im ambulanten Rehabilitationszentrum, kann das Gesundheitscoaching durch weitere Angebote wie zum Beispiel medizinische Versorgung oder spezifische Trainings ergänzt werden. Erholung und Work-Life-Balance. Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, sind Ressourcen für den Umgang mit oder die Bewältigung von Stress wesentlich. Hält Stress länger an, können sich Ressourcen mit der Zeit erschöpfen. Daher ist es wichtig, Ressourcen wieder aufzufüllen, das heißt gewissermaßen den eigenen Akku aufzuladen. Dies kann über Prozesse der Erholung geschehen. Erholung wird von Wieland Eckelmann und Baggen 1994 als ein dem Prozess der Beanspruchung entgegengesetzter Prozess verstanden, wobei Erholung mehr ist als die bloße Unterbrechung der Arbeitstätigkeit. Erholung kann im Rahmen von Arbeitspausen und außerhalb der Arbeit, also am Feierabend, Wochenende oder im Urlaub stattfinden. Siehe dazu Sonnentag und Fritz 2010. Mit Bezug zum Modell der Ressourcenkonservierung wird zum Beispiel Urlaub als eine Möglichkeit beschrieben, um verlorene Ressourcen wiederzugewinnen und auf diese Weise Verlustspiralen zu durchbrechen. Siehe dazu Westmann 1999. Mehr zu Urlaub und Erholung finden Sie auch im Web-Exkurs Urlaub und Erholung auf www.lehrbuch-psychologie.de. Nach Angaben von Kallus und Ulich 2001 sind Kennzeichen von Erholungsprozessen beispielsweise: Erholung ist an die Belastungsverringerung, einen Belastungswechsel oder eine Belastungspause gebunden. Erholung ist abhängig von Art und Dauer der Beanspruchung. Erholung kann passiv, zum Beispiel durch Ausruhen, und aktiv, zum Beispiel durch Sport, erfolgen. Erholung ist personenspezifisch und abhängig von individueller Bewertung. Erholung endet mit dem Erreichen eines Zustands von wiederhergestellter Leistungsfähigkeit. Ziel: homöostatische Ausgeglichenheit. Idealerweise sind Erholungs- und Arbeitsphasen so gestaltet, dass diese im individuellen Fall als ausgeglichen erlebt werden. Der Aspekt der Balance zwischen Arbeit und Erholung findet sich auch im Feld der sogenannten Work-Life-Balance wieder. Work-Life-Balance ist ein populärer, wenn auch nicht klar abgegrenzter Begriff, mit dem nach Sonnentag und Fritz 2010 im Wesentlichen das mehr oder weniger ausgeglichene Verhältnis von Arbeits- und Privatleben bezeichnet wird. Das Thema Work-Life-Balance ist nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für Organisationen von hoher Bedeutung. Vergleiche Byron 2005. Kommt die Erholung von der Arbeit in der Freizeit zu kurz, können laut Sonnentag 2003 arbeitsbezogenes Wohlbefinden und Verhalten negativ beeinflusst werden. In Unternehmen wird daher zunehmend auf Programme und Strategien zur Verbesserung des Verhältnisses von Arbeits- und Privatleben, zum Beispiel Sportangebote oder flexible Arbeitszeitgestaltung, gesetzt, um berufliche und private Aufgaben miteinander zu vereinbaren. Siehe dazu Resch und Bamberg 2005. Es werden verschiedene theoretische Ansätze zu Work-Life-Balance diskutiert. Zu den bekanntesten gehören die Kompensationshypothese, die Spillover-Hypothese, die Konflikthypothese, die Bereicherungshypothese und die Segmentierungshypothese, die im gedruckten Buch in Tabelle 12.6 zusammengefasst dargestellt sind. Betrachtet man die Forschung zu Work-Life-Balance insgesamt, lässt sich feststellen, dass Arbeits- und Privatleben nicht unabhängig voneinander sind. Die beiden Bereiche stehen in der Wahrnehmung von Beschäftigten jedoch nicht nur in Konflikt zueinander, sondern bereichern sich auch gegenseitig. Erschwerend bei der Beantwortung der Frage, in welchem Verhältnis die beiden Lebensbereiche zueinander stehen, ist die Tatsache, dass eine klare konzeptionelle Trennung schwierig ist. Dies liegt darin begründet, dass es bedingt durch Arbeitsformen wie Telearbeit, das heißt die Arbeitstätigkeit findet nicht am eigentlichen Arbeitsplatz statt, zum Beispiel Heimarbeit, oder auch durch die ständige Erreichbarkeit von Beschäftigten per Handy oder E-Mail, zunehmend zu einer, zumindest teilweisen, Vermischung beider Bereiche kommt. Siehe dazu Sonnentag und Fritz 2010. Hier schließt sich der Kreis zu den schon beschriebenen Bestrebungen von Unternehmen, auch diese Thematik, zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, zu berücksichtigen. Auf individueller Ebene kann die Auseinandersetzung mit der Work-Life-Balance, zum Beispiel innerhalb eines Gesundheitscoachings, eine wichtige Rolle spielen. Gezielte Maßnahmen, die den Kompetenzaufbau in den Bereichen Erziehung, Stressbewältigung und Zeitmanagement fördern, können erwerbstätigen Eltern helfen, Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Ein Beispiel hierfür ist das Gruppentraining Workplace Triple P, das arbeitsplatzintegriert angeboten werden kann und zudem positive Effekte in Bezug auf Arbeitszufriedenheit und Stressreduktion erzielt. Siehe zum Beispiel Holstein 2009. Auf diese Weise kann auch auf organisationaler Ebene ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Work-Life-Balance geleistet werden. Neuere Überlegungen beziehen einen weiteren Faktor in die Diskussion um Work-Life-Balance ein: Personal Time oder Me-Time. Hierbei handelt es sich um die Zeit, in der man sich ganz sich selbst, seinen Gedanken oder dem Ausbau von persönlichen Fähigkeiten widmet. Eine ausgewogene Balance der drei Faktoren Arbeitszeit, Sozialleben, also Zeit mit anderen Menschen im Privatleben, und persönliche Zeit steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung persönlicher Ressourcen und gesundheitsbezogenen Variablen. In ersten Untersuchungen erwies sich der dreidimensionale Life-Ansatz als guter Prädiktor für Gesundheit. Siehe dazu Christlich und andere 2012.